Deutschlandfunk, der Tag.
Reden wir heute mal wieder übers Klima, denn die Bundesregierung hat eine Schlappe vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg kassiert. Das Maßnahmenprogramm der Ampel, um die Klimaschutzziele zu erreichen, reicht nicht aus, sagen die Richterinnen. Was das heißt, darüber reden wir gleich, und wir reden über zwei, die sich richtig gut verstehen, was eher nicht so gut für die Ukraine und auch nicht so gut für uns ist. Wladimir Putin zu Besuch bei Xi Jinping. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 17. Mai 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Und noch eine wichtige Sache. Wenn Sie bzw. wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr noch an diesem Wochenende online abstimmt für uns beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Die Seite ist www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts. Also deutscher-podcastpreis.de/podcasts/der-tag. Puh, also wenn euch das zu kompliziert ist, was ich total gut verstehe, könnt ihr auch einfach auf die Deutschlandfunk der Tag Internetseite gehen. Da findet ihr auch den Link. Oder ihr schickt uns einfach eine Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Dann kriegt ihr einfach eine automatische Antwort von uns. Da ist auch der Link drin. So, genug Werbung in eigener Sache. Jetzt geht's los. Ziemlich genau 3 Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht ein wirklich wegweisendes Urteil zum Klimaschutz gesprochen hat. Das verdonnerte die damalige Bundesregierung, mehr zu tun zur CO2-Reduktion, um künftige Generationen nicht über die Maßen zu belasten. Die damals noch im Amt befindliche Große Koalition verabschiedete danach sehr schnell ein neues Klimaschutzgesetz, das von der Ampel aber wieder verändert wurde. Kritiker sagen, abgeschwächt. Und was hat die Grünen-Co-Fraktionschefin bei der Verabschiedung im Bundestag Ende April dazu gesagt? Katharina Dröge, hören wir mal kurz rein.
Dieses Land ist erstmals in der Lage, das Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Und das ist eine historische Leistung dieser Koalition. Wir schaffen das.
Jo, ich würde sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und die anderen, das ist unter anderem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das hat nämlich gestern Abend nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für rechtswidrig erklärt. Salopp formuliert, weil es zu lasch ist. Was das bedeutet, kann uns hier im Sender keiner besser erklären als Ann-Kathrin Büsker im Hauptstadtstudio und dort zuständig für alle Themen, die eine Relevanz für das Klima haben. Ach, schön, dass wir mal wieder sprechen. Hallo Ann-Kathrin.
Moin.
Du hast ja direkt im Vorgespräch bzw. in unserem Mailverkehr schon darauf hingewiesen, es geht nicht ums Klimaschutzgesetz der Ampel, sondern es geht ums Klimaschutzprogramm. Was ist der Unterschied?
Das eine ist der gesetzliche Rahmen, das andere dann die konkrete Umsetzung in Maßnahmen. Und damit das für dich bekömmlich verpackt ist, mache ich mal ein Sportbeispiel.
Ah, danke.
Das Klimaschutzgesetz ist im Grunde der Vorsatz, einen Marathon zu laufen. Mhm. Das Klimaschutzprogramm ist dann der Trainingsplan, der dich dafür fit macht. Laufen musst du dann halt trotzdem immer noch.
Tja, und ob die Bundesregierung läuft oder wir alle laufen, das steht sowieso in den Sternen. Aber wie sieht denn der Trainingsplan genau aus?
Also, wir haben lass mich kurz nochmal gucken, 27 Seiten sind das, habe ich extra nochmal ausgedruckt für unser Gespräch, beschlossen im Oktober 2023, vorgestellt aber schon im Juni 2023 mit dem Titel Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung. Und im Grunde ist das ja 27 Seiten politisches Strategiepapier, wie diese Ampelkoalition das mit der Klimapolitik angehen möchte. Das fängt erstmal mit so knapp 2 Seiten Einleitung an, wo wirklich das übliche, der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Die Hitzewellen, Dürren und Waldbrände der letzten Sommer unterstreichen nochmal.
Okay. Also so kommen die 27 Seiten dann zusammen.
Genau, politischer Einleitungstext. Und dann, wenn es ein bisschen konkreter wird, gehen wir schon so in die Bereiche, wo im Grunde aufgelistet wird, was in den einzelnen Bereichen so alles funktionieren soll. Gebäude, die serielle Sanierung ist da drin, eine Initiative öffentliche Gebäude, Zukunft Bau, Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich. Das ist wirklich ein bunter Reigen. Im Grunde alles einmal aufgelistet, was eben die Koalition machen möchte. Sowas wie ein politischer Fahrplan, der uns auf den Weg bringen soll in Richtung Klimaziele 2030.
Okay, und jetzt sagen die Richterin, dieser politische Fahrplan bzw. dieser Trainingsplan, damit kommt ihr nur bis zu Kilometer 35 und nicht bis Kilometer 42. Und außerdem glauben wir euch auch nicht, dass ihr überhaupt loslauft.
Jein, das sagen sie nicht. Sie sagen aber, dass dieses Klimaschutzprogramm eben nicht geeignet ist, die Erfordernisse des Klimaschutzgesetzes, da schließt sich der Kreis wieder, zu erfüllen. Weil ich habe ja gerade erläutert, es ist ein politisches Strategiepapier. Laut Klimaschutzgesetz muss ein Klimaschutzprogramm aber etwas verbindlicher sein. Nach dem schönen, schmissigen Sportbeispiel hier jetzt Gesetzestext. In jedem Klimaschutzprogramm legt die Bundesregierung unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Klimaschutzprojektionsberichtes nach § 10 Absatz 2 fest, welche Maßnahmen sie zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele in den einzelnen Sektoren ergreifen will. Maßgeblich für die Maßnahmen des Satz 2 ist die Einhaltung der nach § 4 festgelegten zulässigen Jahresemissionsmengen. Okay, okay. Du musst noch ein bisschen ertragen. Zudem legt die Bundesregierung fest, welche Maßnahmen sie zur Erreichung der Ziele § 3a erreichen will. Ja, wir sind hier wirklich in juristischen Feinheiten. Und ein Grundproblem eben, was die Richterinnen gestern festgestellt haben, ist, das Klimaschutzprogramm, das müsste viel verbindlicher sein als das, was hier festgelegt worden ist. Denn ein Klimaschutzprogramm muss laut Gesetz auch geeignet sein, tatsächlich eine Emissionsminderung zu erreichen, also auch nachprüfbar sein. Das Problem allerdings ist, dass in diesem Klimaschutzprogramm lauter Absichten drinstehen, aber vielfach auch gar nicht, wie viel Treibhausgasminderung damit eigentlich erreicht werden soll.
Also es müsste,
lass mich das bitte kurz noch zu Ende erklären, weil der entscheidende Punkt kommt noch. Gestern in der Verhandlung war Brigitte Knopf da, die ist Mitglied des Expertenrates für Klimafragen. Und dieser Expertenrat prüft ja auch immer die Klimapolitik der Bundesregierung. Die haben sich dieses Klimaschutzprogramm schon mal angeguckt, haben das mit dem Projektionsbericht verglichen. Das ist der Bericht, wo das Umweltbundesamt einmal durchrechnet, wie es eigentlich aussieht mit den Emissionen. Und viele Sachen haben die auch nicht wiedergefunden. Da sagen sie, das können wir gar nicht prüfen, das steht da irgendwie nicht drin. Und viele von den Sachen im Klimaschutzprogramm sind eben auch so wolkig, dass gar nicht klar ist, wie viel Treibhausgasemissionen dadurch erreicht werden kann. Und das ist der Punkt, wo die Richterinnen sagen, nee Freunde, so geht es nicht, das muss verbindlich und nachprüfbar sein. Da müsst ihr nachbessern.
Du bist immer so streng mit mir. Also, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich müsste in so einem Programm drinstehen, beispielsweise, so, wir schalten jetzt dann und dann das Kraftwerk ab und bauen verbindlich so und so viel Windkraftwerke beispielsweise dazu und dadurch sparen wir so und so viel CO2-Emissionen ein und das dann auf alle Klimaschutzmaßnahmen durchdekliniert. Das wäre sozusagen ein Klimaschutzprogramm, das die Richterinnen würdigen würden und dann auch die Expertinnen, die Frau Knopf zum Beispiel, die du gerade genannt hast.
Ja, also es ist nicht so, dass man sagen müsste, wir schalten Kraftwerk XY ab, aber es müsste eben schon klar sein, wir machen diese Maßnahme und dadurch erreichen wir diese Treibhausgasminderung und in der Gesamtmenge kommen wir dann auf Kurs, um die Jahresgesamtemissionsmengen zu erreichen, die wir für die Minderung brauchen. Ich weiß, es ist super kompliziert. Das war gestern auch echt ein Verfahren auf hohem Level. Ich musste 2 Stunden lang da sitzen und meinen Kopf sehr, sehr anstrengen. Feinschmeckertermin.
Ja, aber dank deiner Strenge habe auch jetzt auch ich das verstanden. Du musst mir jetzt trotzdem sagen, wie reagiert die Bundesregierung da drauf?
Extrem schmallippig. Das war Thema hier heute in der Bundespressekonferenz, wo ja die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien immer Rede und Antwort stehen, uns JournalistInnen. Und tatsächlich hat die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums darauf verwiesen, man hat ja schon immer irgendwie transparent gemacht, dass das Maßnahmenpaket nicht ausreiche, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und tatsächlich, das hat Robert Habeck auch gesagt, als er das Ganze im Juni 2023 vorgestellt hat, dass das überhaupt nicht ausreicht. Lass uns mal ganz kurz reinhören.
Durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ist zugegebenermaßen die Lücke nicht null geworden, aber sie ist wieder möglich zu erreichen. Erstmalig, würde ich sagen, ist es möglich, die Klimaschutzziele einzuhalten. Nicht erreicht, aber es ist möglich geworden und die Kunst des Möglichmachens besteht eben darin, jetzt nicht aufzuhören und nachzulassen. Ich würde sagen, wir haben das Schiff wieder auf Kurs gebracht. So, natürlich geht es jetzt darum, Geschwindigkeit aufzunehmen.
So, eigentlich hat Robert Habeck damals schon gesagt, wir müssen mehr machen, aber mehr kam nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also wenn man weiß, man macht es gerade nicht so richtig gut, man müsste es eigentlich besser machen, warum macht man es dann nicht gleich? Warum lässt man es auf ein Verfahren ankommen, das ja wiederum auch die Justiz beschäftigt, die ansonsten echt genug zu tun hat, hat die Richterin gestern auch nochmal gesagt, wie viel da auf dem Tisch liegt. Ich habe diese Frage heute auch gestellt in der Bundespressekonferenz, konnte bzw. wollte, vielleicht auch durfte die Sprecherin mir an der Stelle nicht beantworten. Interessant ist jetzt, die Bundesregierung könnte in Revision gehen, dann würde dieses ganze Thema nochmal eine Ebene höher gehen zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, aber da will man jetzt erstmal genau prüfen, was eigentlich in der Urteilsbegründung drin steht.
So, möglicherweise, dass da seitdem nichts mehr gekommen ist. Könnte das ja auch dran liegen. Das merken wir gerade an vielen Stellen, Klimaschutzmaßnahmen anders als noch vor 3 Jahren, als Fridays for Future auf dem Höhepunkt war, bei den Wählerinnen und Wählern gerade überhaupt keine Konjunktur haben. Möglicherweise, weil die Menschen zum ersten Mal auch merken, dass es Klimaschutz nicht zum Nulltarif gibt. Bei den Europawahlen dürften die Grünen ja wahrscheinlich auch ordentlich federn lassen. Könnte die Ampel das Urteil einfach weiter aussitzen, so wie sie es bisher im Prinzip ausgesessen haben?
Jetzt hast du gerade im Grunde impliziert, dass die Grünen die Partei für Klimaschutz sind und abgewatscht werden könnten bei der Europawahl, weil den Leuten Klimaschutz nicht mehr so wichtig
würde
ist.
Würde ich
definitiv ein Fragezeichen dran machen, weil Klimaschutz eine Aufgabe für alle Parteien ist.
Mag
in der
Bundesregierung. Aber das ist vollkommen klar, aber die Grünen sind natürlich damit verknüpft.
Sie wollen sich damit verknüpfen, machen das auch im Wahlkampf zum Thema, ja, aber die Grünen nicht zu wählen, heißt nicht, dass man nicht für Klimaschutz ist. Mhm. Diesen Umkehrschluss finde ich an der Stelle überhaupt nicht schlüssig. Denn eigentliche Frage war ja, ob die Ampel dieses Urteil aussitzen kann. Es ist ein Gerichtsurteil, das kannst du nicht aussitzen. Ja. Du kannst in Revision gehen, dann beschäftigt es eine Ebene höher. Fun Fact ist ja auch, dass durch eine Änderung des Klimaschutzgesetzes eigentlich sich diese Bundesregierung aus der Pflicht genommen hatte, nachzubessern. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das ja auch im Bundesrat heute eine Rolle gespielt hat. Aber der Plan war eigentlich, dass diese Bundesregierung jetzt ein großes Programm macht und das nächste dann laut neuer Gesetzeslage erst 2026 notwendig ist. Aus meiner Perspektive auch deshalb, weil Teilen der Bundesregierung, in Klammern der FDP, Klimaschutz an der Stelle einfach schlichtweg nicht so wichtig ist, was ich persönlich problematisch finde, als jemand, der ja auch auf die Folgen der Klimakrise schaut, die wir in diesem Jahr massiv wieder zu Gesicht bekommen. Anfang des Jahres ging es los mit der ersten großen Flut. Wir haben auch jetzt in diesen Tagen wieder massive Regenereignisse. Da sagen Feuerwehrleute, die sind so schlimm, das haben sie seit 40 Jahren so nicht gesehen in ihrer gesamten Feuerwehrkarriere. Woher kommt? Durch die Klimakrise. Also eigentlich ist es total drängend, aber ich gebe dir absolut recht, im Moment steht es eben nicht auf Platz 1 der Tagesordnung für viele Menschen.
Ja, was ich meine ist, es ist jetzt nicht so, dass die Bundesregierung jetzt sofort was machen muss, sondern wahrscheinlich ist, dass sie in Revision gehen und das Thema dadurch erstmal weiterhin auf die lange Bank schieben können. Und dann gibt es ja auch irgendwann Bundestagswahlen. Und ob es die Ampel dann noch gibt, ist ja fraglich.
Ja, ich würde davon ausgehen, dass die in Revision gehen. Wobei dann ich auch nochmal die Frage stellen würde, wenn man selbst als Bundesregierung sagt, eigentlich reicht es nicht aus, eigentlich müssten wir mehr machen, warum man dann noch ein weiteres Gericht damit beschäftigen muss.
Tja, vollkommen klar. Wahrscheinlich, weil man nicht mehr durchsetzen kann innerhalb dieser Bundesregierung, oder?
Ja, das trifft es, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. So, und du hast es schon angesprochen, heute, zeitlich rein zufällig, ist das, Kritiker würden sagen, abgeschwächte Klimaschutzgesetz der Ampel, das neue, auch durch den Bundesrat gewunken werden. Könnte das jetzt dadurch auch angegriffen werden? Oder ist das möglicherweise sogar letztendlich das Gesetz, mit dem dann das Klimaschutzprogramm im Nachhinein sozusagen legitimiert wird, weil das Ziel ist ja jetzt möglicherweise nicht mehr so anspruchsvoll und dadurch muss der Trainingsplan auch nicht mehr so hart sein, um wieder beim Sport zu sein.
Die Bundesregierung selbst, also die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, konnte das heute nicht so richtig beantworten. Nach dem, was ich mir jetzt angeguckt habe und was ich auch gestern im Prozess verfolgt habe, glaube ich nicht, dass sich durch diese Gesetzesänderung irgendwas auswirkt in Richtung des Urteils oder andersrum. Denn bei der Gesetzesänderung geht es um Paragraphen, auf die sich dieses Urteil nicht bezieht. Ich habe ja gerade deshalb diese furchtbare Paragraphenreiterei da vorne vorgelesen, weil das Paragraph 9 ist aus dem Klimaschutzgesetz, der sich eben auf das Klimaschutzprogramm bezieht. Und der bleibt durch die Gesetzesänderung, durch die Novelle des Klimaschutzgesetzes weitgehend unberührt. Die gehen ran an Paragraph 8, das sind die berühmten Sektorziele. Da war es ja insbesondere der FDP wichtig, dass da nicht mehr jahresscharf auf die einzelnen Sektoren geschaut wird, sodass Sofortprogramme notwendig sind, sodass unter Umständen unliebsame Dinge durchgesetzt werden müssen, so wie ein Tempolimit oder auch die von Volker Wissing schon mal ins Spiel gebrachten Fahrverbote. Also da wird jetzt dran gegangen an die Projektionsdaten, da wird auch was verändert und ansonsten an vielen Stellen Halbsätze. Aber in Sachen Klimaschutzprogramm ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Da gilt auch weiterhin, dass das eben, warte, ich muss das Wort kurz suchen, geeignet sein muss. Und das bleibt eben auch in Zukunft ganz genau so, dass ein Klimaschutzprogramm, wenn es aufgestellt wird, eben kein politisches Strategiepapier sein darf, sondern klar nachvollziehbare, gesetzlich geeignete Maßnahmen, um die Emissionen runterzubringen, die eben auch konkret überprüfbar sind, weil ihre Wirkung nachvollziehbar ist.
Frau Professor Dr. Dr. Jur Büsker, dir entgeht einfach nichts. Ich schicke dich jetzt ins Wohlfahrt. Stimmt gar nicht, ne? Muss noch ran.
Ich muss noch ein bisschen was machen, aber danach bin ich weg.
Alles klar. Genieß das Wochenende, die langen Pfingsten. Danke. Tschüss.
Ciao.
今天的中俄关系来之不易. Die Entwicklung der Beziehungen der beiden Staaten sei förderlich für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region und in der Welt.
Tja, Frieden in der Welt, dank Russland und China. Das ist eine These, die man hier bei uns im Westen wahrscheinlich als ziemlich steil betrachten dürfte. Aber es kommt ja immer auf die Sicht des Betrachters drauf an. Xi Jinping war das, Chinas Staatschef, gestern in Peking beim Treffen mit seinem engen politischen Freund Wladimir Putin, der ja auf Staatsbesuch ist beim wichtigsten Verbündeten. Gestern war er, wie gesagt, bei Xi und heute, am zweiten und letzten Tag seines Staatsbesuchs, ist er in der nördlichen Industriemetropole Harbin. Benjamin Eisel ist unser Korrespondent in Peking, der das ganze Schauspiel beobachtet. Wir haben ihn auch gerade schon gehört als Übersetzer von Xi. Und jetzt ist er bei uns in der Leitung. Hallo Benjamin.
Hi Philipp.
Nicht Shanghai, sondern Harbin. Warum fährt Putin ausgerechnet dorthin?
Ja, diese Stadt, die liegt ganz im Nordosten Chinas, im Landesteil Heilongjiang. Und Heilongjiang hat eine sehr lange Grenze mit Russland. Heilongjiang ist der Grenzfluss, der heißt so, und der Landesteil heißt ebenso. Das ist der Schwarze Drachenfluss und diese Stadt Harbin, die hat sehr lange historische Verbindungen mit Russland. Anfang des 20. Jahrhunderts sind da sehr viele russische Einwanderer hingezogen. Da waren, glaube ich, zu Spitzenzeiten 120.000 Russen, die dort gelebt haben. Und deswegen ist diese Stadt bis heute russisch geprägt, zumindest von der Architektur. Da gibt es eine große Kathedrale, die St. Sophia-Kathedrale, eine orthodoxe Kathedrale auf einem Platz. Und auch viele Gebäude sehen noch russisch aus. Es gibt einen Stalin-Park dort in der Stadt auch. Und man bekommt schon so ein bisschen russisches Flair dort. Mhm. Und deswegen wird er sich das da auch ausgesucht haben. Und im Moment findet dort auch eine chinesisch-russische Handelsmesse statt. Mir hat das ganz gut da gefallen. Ich war da letztes Jahr im Sommer. Im Winter ist es sehr kalt dort, weil es eben so weit nördlich ist. Aber mir hat das da ganz gut gefallen. Interessant war auch, dass mich sehr viele Leute auf Russisch angesprochen haben, also auch Chinesen.
Okay, also eine enge Verflechtung. Harbin hast du gesagt. Ich habe gerade Harbin gesagt. Harbin. Oder ist das jetzt die
Harbin, richtige? Genau.
Harbin, okay. Interessant, dass da auch noch immer noch einen Stalin-Park gibt. Ich glaube, in Russland selbst wurde ja irgendwann mal alles umbenannt. Da lebt die Erinnerung und das Erbe von Stalin noch in China. Da gibt es keine Berührungsängste.
In China ist man da auf jeden Fall nicht so kritisch. Aber ich war da auch ein bisschen schockiert, das zu sehen.
Ja, gut. In Russland ist man ja auch immer weniger kritisch wieder mit Stalin. Aber man kann auch daran erkennen, Russland und China stehen so fest zusammen wie noch nie in ihrer Geschichte. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, es gab ja viel Auf und Ab in der Geschichte. Und wenn man sich das anguckt, kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass das Verhältnis noch nie so gut war wie heute, ja.
Macht sich das auch beim Thema, und damit kommen wir direkt zu den harten Themen, beim Thema Rüstung bemerkbar, Stichwort Ukraine-Krieg?
Naja, nach offiziellen Angaben liefert China keine Waffen direkt an Russland. Das ist eine rote Linie, die die USA so klar gemacht haben. Die haben gesagt, wenn ihr Waffen liefert, dann gibt es Sanktionen. Und wie es aussieht, hält sich China auch daran. Allerdings, dann kommen wir zum Stichwort Dual Use, kommt der Vorwurf aus den USA und in letzter Zeit verstärkt immer mehr, dass China eben diese Dual Use Güter nach Russland liefert, also Waren, Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, zum Beispiel Mikrochips, zum Beispiel Bauteile für Drohnen oder auch ganze Drohnen, Flugzeugmotoren und so weiter. Und das diese Dual-Use-Güter, die China an Russland liefert, eben auch vom russischen Militär genutzt werden und in der Ukraine, im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden. Das sagen die USA und sie warnen China davor, dies weiter zu tun. China streitet das ab, aber die USA sind überzeugt, dass dies im großen Stile stattfindet. Und die USA gehen sogar so weit, dass sie sagen, Russland hat es geschafft, anhand dieser Dual-Use-Güter aus China seine Rüstungsindustrie komplett umzubauen.
Und ist das glaubwürdig, wenn China das abstreitet, oder kann man da den USA schon glauben? Einfach aus deiner Erfahrung als Korrespondent heraus, auch was die Motivlage der Chinesen angeht.
Ich glaube, China streitet das aus dem Grund ab, weil sie eben Sanktionen befürchten von den USA. Das ist jetzt nicht das erste Mal oder der einzige Fall, dass China Dinge abstreitet, die relativ klar ersichtlich sind. Aber man hat natürlich Angst vor diesen Sanktionen, weil die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA, die sind schon sehr wichtig für China. Die sind auch wichtiger als die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom Volumen her. Und China ist natürlich auch angewiesen auf Importe aus den USA, zum Beispiel was Mikrochips angeht, was Hightech angeht. Und da möchte man natürlich nicht riskieren, dass man da Opfer von Sanktionen wird. Ich denke, deswegen wird das so kategorisch abgestritten. Aber trotzdem, der Handel mit Russland ist eben auch immer wichtiger geworden. Und vor allem die Freundschaft mit Russland ist immer wichtiger geworden. Ja. Auch wenn man sich diesen Systemkonflikt, wenn man das mal so nennen mag, mit den USA anschaut.
Ja, du hast es angesprochen, im Westen erhofft man sich ja immer noch von China, dass das Land Vermittler sein könnte im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber jetzt kommt eben aller Voraussicht nach China nicht zur Friedenskonferenz in der Schweiz. Also kann man schon sagen, dass China sich immer verstärkter und auch immer unverhohlener auf die Seite Russlands schlägt, oder ist das zu weit gedacht? Sehen wir gerade, wie sich auch in der Ukraine im Prinzip dieser Systemkonflikt, den du gerade angesprochen hast, auch entfaltet.
Also China hat ja von Anfang an diesen Krieg in der Ukraine weder einen Krieg genannt noch verurteilt, und das machen sie bis heute nicht, stellen sich aber gleichzeitig hin und sagen, wir sind neutral in diesem Konflikt. Aber ja, wie neutral sind sie denn, wenn man sich anguckt, was hier in den letzten Tagen in China passiert ist, wie eben die Beziehung mit Russland ausgebaut wird, wie Xi Jinping und Wladimir Putin ihre Freundschaft zelebrieren, wie Wladimir Putin, der ja mutmaßlicher Kriegsverbrecher ist und per internationalem Haftbefehl gesucht wird, hat natürlich hier keine Festnahme zu befürchten, weil China den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. Aber dennoch wird er hier hofiert, es wird ihm der rote Teppich ausgerollt, es gibt einen Empfang mit militärischen Ehren und er bekommt Zugang zu allen möglichen Bereichen hier. Da fragt man sich natürlich schon, wie neutral kann China sein, obwohl das China behauptet. Und dann, wir haben es vorhin auch gehört, stellt sich Xi Jinping hin und sagt, der Ausbau der Freundschaft zwischen China und Russland sei gut für den Weltfrieden. Da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln.
Ja, wenn du das vergleichst, Olaf Scholz war ja auch vor kurzem erst da. Gibt es einen Unterschied, auch was die Wärme angeht, wenn Xi Jinping Wladimir Putin empfängt oder wenn er Olaf Scholz empfängt?
Die beiden haben sich sogar zum Abschied umarmt. Xi Jinping hat Wladimir Putin umarmt. Das sieht man wirklich sehr selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann er das letzte Mal jemanden umarmt hat vor Kameras. Das hat er mit Olaf Scholz nicht gemacht. Da war das Verhältnis auf jeden Fall kühler. Natürlich gibt es auch protokollarisch Unterschiede. Olaf Scholz ist ja nur ein Regierungschef, kein Staatschef. Deswegen ist es auch kein Staatsbesuch, wenn er kommt. Da gibt es dann ein bisschen weniger Pomp. Aber allgemein war natürlich der Empfang kühler. Man muss dazu auch sagen, wenn Olaf Scholz kommt, dann kommt er aus einem demokratischen Land, Deutschland. Er stellt kritische Fragen, er spricht Probleme an, er spricht Menschenrechte an, er spricht den Krieg in der Ukraine an und andere Streitfragen. Auch beim Handel ist man sich sicher nicht einig. Da gibt es ja auch viele Streitpunkte, dass China beispielsweise ausländischen Unternehmen hier keinen guten Zugang zum chinesischen Markt bietet, zumindest nicht in dem Umfang, wie das chinesische Unternehmen haben. Also da werden kritische Sachen angesprochen. Außerdem sind kritische Journalisten dabei, die auch kritische Fragen stellen. Also das gibt's ja alles gar nicht auf russischer Seite. Russland ist ja auch eine Autokratie. Die Journalisten, die da mitreisen, die spiegeln das wieder, was die russische Staats- und Parteiführung von diesem Besuch eben wiedergeben möchte, genauso wie eben auf chinesischer Seite.
Eine Autokratie auf dem Weg in die Diktatur ist Russland. Gibt's denn trotzdem auch möglicherweise Streitfragen zwischen China und Russland?
Ja, natürlich. Also das ist nicht so, dass die beiden eine Allianz haben miteinander. Also die geben sich natürlich sehr freundschaftlich, aber es gibt auch viele Bereiche, da vertraut man sich nicht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Europa anschaut, wir haben ja in Europa ja Verbündete, Freunde, wir haben die EU, man vertraut sich, man unterstützt sich gegenseitig. Das hat China nicht und das hat auch Russland nicht. Die beiden brauchen sich, das ist hauptsächlich eine Zweckgemeinschaft. Russland braucht übrigens China mehr, als China Russland braucht. Das wissen die Chinesen auch und das nutzen sie auch aus. Natürlich gibt es auch diese Männerfreundschaft zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Aber es gibt eben viele Dinge, da vertraut man sich nicht. Was irgendwie so ein ganz interessantes Ding ist auch, China hat jetzt zum Beispiel für mehrere europäische Staaten visafreie Einreise ermöglicht. Für den großen Freund Russland gibt's das nicht. Russen brauchen nach wie vor ein Visum, um nach China zu kommen, und andersrum übrigens genauso.
Interessant, dass du das sagst. Jetzt habe ich hier als nächste Frage auf meinem Zettel stehen, ob man im globalen Kontext Russland und China mittlerweile als den Einpol sehen muss und den Westen als den anderen. Das ist ja dann vielleicht doch nicht ganz so klar, wie ich mir das vor diesem Gespräch gedacht habe.
Also zumindest wird das hier so dargestellt, und die beiden haben nochmal ihre Bruderschaft, wenn man so will, beschworen im gemeinsamen eben Russland und China gegen die USA. Man sagt hier, man will immer eine multipolare Weltordnung schaffen, weg von der Hegemonie der USA. Das ist natürlich ein Punkt, aber wie gesagt, so einig sind sich die beiden nicht. Für China ist Russland deswegen vor allem wichtig. Natürlich ist ein großer Absatzmarkt entstanden über Nacht, nachdem sich europäische Firmen zurückgezogen haben. Dann die ganze Energie, das ganze Erdgas, das Europa nicht mehr bezieht. Das bekommt jetzt China zu günstigeren Preisen. Also das ist schon auch lukrativ, aber der russische Markt ist ja trotzdem kleiner als der europäische und der amerikanische Markt. Ne? Also da ist ein bisschen Profit für China natürlich, aber Russland braucht China in diesem Zusammenhang, denn sonst würden die pleite gehen. Die müssen ja irgendwie auch den Krieg in der Ukraine finanzieren. China auf der anderen Seite braucht diesen Absatzmarkt nicht unbedingt, das ist nice to have, aber China braucht Russland vor allem eben in diesem globalen Systemkonflikt, über den wir gesprochen haben. Und der hat sich ja zuletzt auch ein bisschen wieder verschärft. Also die Gangart von Seiten der USA, die wird ja doch härter in Richtung China. Das hängt sicherlich auch teilweise mit dem Wahlkampf in den USA zusammen. Aber wir haben ja erst neulich nochmal verstärkt. Zölle sind erhöht worden auf chinesische Produkte. Zum Beispiel bei Elektroautos, da waren vorher 25% Zoll drauf, auch schon relativ viel. Jetzt sind es 100%. Das heißt, E-Autos, chinesische in den USA, kosten jetzt doppelt so viel, wie sie in China kosten würden. Also sind quasi unverkaufbar. Das ist ein bisschen härter geworden, ein bisschen rauer, auch der Ton ist rauer geworden, und da braucht man eben Russland vor allem an seiner Seite hier in China. Ja.
Okay, und jetzt drehen wir das nochmal zurück, wieder auf die Ukraine. Der Westen sagt, as long as it takes, wir unterstützen die Ukraine, Klammer auf, Zweifel sind angebracht, ob das dann auf Dauer wirklich so sein wird, Klammer zu. Gilt das Gleiche für China auch? Angenommen, Russland gerät in die Defensive, würde China das ja auch theoretisch irgendwann Waffen liefern könnte. Den Preis hast du schon genannt, nämlich mögliche drohende Sanktionen aus den USA. Würde China das zulassen, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert, auch wenn es jetzt gerade gar nicht so sehr danach aussieht?
Das ist total schwer zu beantworten. China hat auf jeden Fall kein Interesse daran, dass Russland den Krieg verliert, denn China braucht Russland aus den eben genannten Gründen an der Seite Chinas. Aber ob China das dann quasi eskalieren würde und diesen Konflikt mit den USA auch noch weiter eskalieren würde, und die Europäer würden ja sicherlich dann auch mit den USA mitziehen, das ist ganz schwer zu sagen.
Okay. Ja,
das kann ich so nicht beantworten. Das ist sehr hypothetisch und das ist eine gute Frage.
Okay.
Da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
Ja, tun wir. Erstaunlicherweise, ich habe das gehört, haben Putin und Xi von einer Verhandlungslösung gesprochen, die sie anstreben würden bei ihrem Staatsbesuch?
Ja, die sprechen ja immer wieder von einer Verhandlungslösung, und China bietet sich auch immer wieder an in der Ukraine-Krise, wie man hier ja sagt. Es gab ja auch mal einen sogenannten chinesischen Friedensplan, aber wenn man da mal genau reinschaut, das sind eben Positionen, die sehr nah an den chinesischen Interessen dran sind, die ja häufig auch einhergehen mit den russischen Interessen. Und da wird eben keine Rücksicht genommen auf europäische Sicherheitsinteressen, auf Interessen der Ukraine. Das ist nicht ernsthaft eine Vermittlerrolle, die China da einnehmen möchte.
Benjamin, hochinteressant mal wieder. Danke dir.
Sehr gerne.
Ich weiß, ich habe es am Anfang dieser Folge schon gesagt, und auch auf die Gefahr hin zu nerven, sage ich es euch jetzt noch einmal. Ihr könnt nämlich noch dieses Wochenende abstimmen für uns beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises, bei dem wir mit dabei sind. Am einfachsten ist es, wenn ihr uns eine Mail schreibt, wenn ihr sowieso möglicherweise ja Feedback geben wollt, an dertag@deutschlandfunk.de. Da bekommt ihr nämlich eine automatisierte Mail zurück, und dort findet ihr dann den Link, der euch direkt zur Abstimmung für uns, für der Tag, leitet. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer natürlich, dass Silvia Engels,
die Redakteurin dieser Folge war und in allem ihre Finger drin hatte, bis auf die beiden Werbeblöcke. Die sind ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Durchhalten. Bis zum Ende. Schöne Pfingsten und bis bald. Tschüss.